Auto, Motor und Sport erklärt.
Hallo und herzlich willkommen zu Auto, Motor und Sport erklärt. Wir wollen heute über das Thema Kindersitze sprechen, genauer Sicherheit für Kinder im Allgemeinen. Und dafür sind wir heute zu Gast bei Cybex und sitzen hier mit Franz Beleska, der, ja, könnte man sagen, quasi der Papst der Kindersicherheit hier bei Cybex ist, weil er sich global um alle sicherheitsrelevanten Fragen bei Cybex in Sachen Kindersitzen kümmert. Und deswegen, Franz, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, beziehungsweise dass wir kommen durften.
Hallo, servus, grüß dich.
Franz, zunächst würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was ist eigentlich das größte Problem beim Kindersitz? Also woher kommen die meisten Unfälle?
Das größte Problem, also Unfälle kommen ja nicht vom Kindersitz, sondern vom Fahrzeug selbst, würde ich sagen. Nicht? Aber das Hauptproblem ist natürlich, dass ich den besten Kindersitz kaufen kann, der von der Sicherheit her oder von der Beurteilung her als bester beurteilt wurde, ihn aber falsch verwende. Und genau diese falsche Verwendung kann dazu führen, dass aus dem besten Kindersitz ein sehr schlechter oder ein unsicherer Kindersitz wird. Das ist ganz, ganz wichtig, den Sitz richtig zu verwenden, sich die Bedienungsanleitung ordentlich durchzulesen. Und vielleicht allgemein kann man sagen, über alle Kindersitzgruppen verteilt, dass es das Wichtigste ist, das Kind sehr, sehr eng mit dem Kindersitz zu verbinden, also wirklich die Gurte festzuziehen oder einen Fangkörper ganz, ganz eng zu ziehen oder auch wenn der Fahrzeuggurt schon verwendet wird, diesen nachzuziehen, nachzuspannen. Je besser das Kind mit dem Fahrzeug angekoppelt ist, desto sicherer wird auch der Sitz sein.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten von Kindersitzen. Es gibt Babyschalen, in denen man drin liegt. Es gibt Boostersitze. Kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben? Was gibt es und für wen ist was geeignet?
Ja, ist auch ganz wichtig, dass wir den richtigen Sitz für die richtige Alterskategorie verwendet. Es startet also dann mit den Neugeborenen. Die kommen klassischerweise in eine sogenannte Babyschale. Das ist eine Schale, die man mit einem Tragegriff auch leicht transportieren kann, die man dann auch auf dem Kinderwagen gleich raufgipsen kann und so das Kind auch transportieren kann. Die Babyschale, ganz wichtig, wird immer rückwärts gerichtet zum Fahrzeug eingebaut. Das heißt, das Kind wird von der Sitzschale selbst aufgefangen, da der Kopf ja noch im Verhältnis zum Körper sehr, sehr schwer ist und nur den Körper zurückzuhalten würde zu Verletzungen des Nackens führen. Also hier ganz wichtig, den Sitz, die Babyschale zu verwenden. Und wichtig auch, und das gilt auch wieder für jede Gruppe, solange es geht, in der Babyschale haben. Der Umstieg in die nächstgrößere Klasse ist immer schlecht, weil der Sitz an und für sich ja nur ein Kompromiss zwischen dem kleinsten und dem größten Kind ist, das in das System hineinpasst. Das heißt, man soll es so lange es möglich ausreizen. Bei Cybex-Sitzen gehen die Babyschalen wirklich bis zu 2 Jahren. Natürlich ist es für das Kind dann schon relativ eng, aber von der Sicherheit her, keine Frage, am besten aufgehoben, solange es geht, in der Babyschale. Die nächste Kategorie ist der klassische Kindersitz, wie wir ihn kennen, der vorwärts oder rückwärts gerichtet eingebaut wird. Er zeichnet sich dazu aus, dass auch eine geschlossene Schale ist, die das ganze Kind sozusagen aufnimmt. Und da gibt es 2 Systeme. Das eine ist ein Gurtsystem, das andere ein Fangkörpersystem. Der Vorteil beim Fangkörpersystem ist vielleicht die wesentlich einfachere Bedienung. Man kann nicht so viel falsch machen. Das Gurtsystem bietet dem Kind vielleicht etwas mehr Freiheit, aber es ist wirklich individuell. Ja. Beide Systeme haben Vor- oder Nachteile. Beide Systeme bieten gute Sicherheit, wenn sie richtig ausgelegt sind. Und dann, wenn man aus diesen klassischen Kindersitzen hinauskommt, dann gibt es die sogenannten Booster-Systeme oder einfach Sitzerhöher. Wir empfehlen hier und wir produzieren auch nur Sitzerhöher mit Rückenlehne. Warum ist die Rückenlehne so wichtig? Es zeigt dem Kind ganz klar, wo es zu sitzen hat. Oder das Kind kann gar nicht aus dem Gurt oder aus der Position zum Gurt ausweichen. Das ist so, so wichtig, weil der Schultergurt nicht nur das Kind, den Oberkörper des Kindes zurückhält, sondern der Schultergurt, wenn ein Unfall passieren sollte, spannt mir auch den Beckengurt vor. Das heißt, wenn das Kind gar nicht rausgerutscht ist aus dem Schultergurt, wenn es gar nicht in den Schultergurt reinfällt, wird dann der Beckengurt nicht vorgespannt und das Kind kann unter dem Beckengurt durchtauchen. Das ist das sogenannte Submarining, also das Durchtauchen. Da der Fahrzeugsitz relativ weich ist, geht der Booster nach unten weg und dann haben wir schwerste Verletzungen im Bauchbereich, in den Weichteilen des Kindes. Ne? Und das sehen wir auch in der Statistik, dass gerade die Boostersysteme hier sehr, sehr kritisch sind. Deswegen auch wieder hier, so lange wie möglich im normalen Kindersitz belassen, wo ich die Schale habe, damit das Problem nach hinten verschoben wird, weil weiter später mit 5, 6 Jahren das Kind schon ein viel besser ausgebildetes Becken hat der Beckengurt hier besser angreifen kann an die Struktur des Kindes.
Wenn wir das jetzt so versuchen, nochmal zusammenzufassen, das heißt, am längsten möglich in den kleinsten Sitzgrößen quasi halten, also am längsten, wie es geht, in der Schale. Was ist denn da das Wichtigste? Ist es tatsächlich, dass die Leute einfach die Schale nicht groß ausziehen und das Letzte rausholen, sondern die wie beim Kaufen
im Geschäft? Ja, ich sage mal, jeder ist natürlich begeistert, wenn sein Kind schnell wächst und dass es schneller älter wird und was das schon alles kann, ist auch verständlich. Aber genau hier sollte man wirklich so lange es möglich anhalten, da das System wirklich ausgelegt ist für das maximale Kilogramm oder Größen, Angabe, die der Hersteller hier macht. Also ich kann es nur empfehlen, solange es möglich wäre, in der nächsten Generation des Sitzes, dann verliert sich das Kind. Das heißt, die Schale ist natürlich viel, viel größer als dieses Minimum. Ja, und das Kind hat dann zur Seitenwange relativ viel Platz, das heißt im Seitencrash viel Freiraum, bis es endlich geschützt wird, also und so weiter.
Ne? Umso enger eigentlich, umso besser.
Umso enger ist es, umso besser. Also man sieht schon in der Formel 1, die sitzen da nicht bequem da drinnen und die überstehen die ärgsten Unfälle. Warum? Weil sie sehr, sehr eng ans Fahrzeug angebunden sind. Und das muss man sich merken, je besser ich mein Kind ans Fahrzeug anbinde, auch in der Seite, desto mehr geschützt wird es sein.
Mhm. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, einen Kindersitz zu kaufen für sein Kind, dann wird man ja mit allerlei Begriffen konfrontiert, die man vielleicht so in seinem Alltag gar nicht hat. Da gibt's in meinen Augen sind die zwei wesentlichen, ist das Thema iSize und auch das Thema ISOFIX. Kannst du die vielleicht nochmal kurz erklären und auch darstellen, was ist das?
Vielleicht zuerst zu ISOFIX, das ist ja dann auch ein Teil von iSize. ISOFIX war im Prinzip dann Mitte der 90er Jahre ein System, das eingeführt wurde, um eine standardisierte Verbindung zum Fahrzeug zu haben. Also früher wurde der Kindersitz eigentlich nur mit dem Fahrzeuggurt gesichert. War natürlich eine wackelige Sache oft und auch abhängig davon, wie gut der Benutzer fest zurrt und weniger. Und mit ISOFIX habe ich eine starre Verbindung. Das heißt, ich klicke mich einfach in die zwei Ösen im Fahrzeug ein mit dem System und habe eine wirklich starre metallische Verbindung 1:1 zum Fahrzeug und das ist definiert und für alle Fahrzeuge gleich. Und iSize ist jetzt wird viel über iSize gesprochen, ist im Prinzip die neue Norm für Autokindersitze, R129, eine internationale Norm und die gibt uns eben vor ein ISOFIX-System, die gibt uns aber auch vor, einen gewissen Mindestraum, den der Fahrzeughersteller bereitstellen muss für den Kindersitz. Und auf der anderen Seite auch für den Kinderhersteller, ich darf mich nicht über diesen Raum bewegen. Das heißt, der Sitz passt auf jeden Fall in das Fahrzeug. Das sagt iSize im Prinzip aus. Kaufe ich mir einen iSize-Kindersitz, wird er auch in dieses iSize-Fahrzeug passen. Ja? Wird in dieses Fahrzeug reinpassen. Und was noch neu gekommen ist mit der Norm, aber es hat mit iSize in dem Sinn nichts zu tun, mit der R129, ist halt die Einführung vom Seitencrash, die Einführung von wirklich moderneren, neueren Dummies und von anderen Testkriterien, die wesentlich härter sind als früher. Das heißt, die Sitze wurden generell von der Entwicklung her dann hochwertiger. Heißt aber nicht, dass ein Sitz nach der alten Norm R4 schlechter sein muss. Es gab natürlich schon Hersteller, die es viel hochwertiger entwickelt haben, die modernen Dummies verwendet haben, die sich auf Seitencrash konzentriert haben und so weiter. Also das gab es natürlich auch schon vorher. iSize sagt wirklich nur, iSize-Fahrzeug, iSize-Kindersitz, die matchen, die passen zusammen. Ich muss mir nicht überlegen, funktioniert es oder nicht. Ich brauche keine Fahrzeugliste anschauen und so weiter.
Und dann gibt es noch dieses Thema mit diesen Gruppen, mit 0 bis 3. Was steckt hinter diesen Gruppen? Sind das wirklich nur die Alters- und die Gewichte?
Oder diese Gruppen 0, 1, 2, 3, das ist eigentlich die alte Generation der Norm, die R44. Die läuft jetzt eigentlich aus. Das gibt es nicht mehr. Die neue, die R129, orientiert sich nur nach der Größe. Das heißt, man findet jetzt die Größenangabe des Kindes.
Also in Zentimetern.
Genau, da steht dann drauf am Kindersitz, der geht von 45 bis 105 Zentimeter. Klar werden wir als Hersteller auch angeben, was in etwa dann die Alterskategorie ist, also 0 bis 4 Jahre zum Beispiel, oder auch den Gewichtsgrenzen mit reinschreiben. Also sagen, okay, der geht jetzt bis 18 Kilogramm und diese Gewichtsgrenzen sind auch einzuhalten, weil das auch die statische Belastungsgrenze für die Sitze oder auch fürs Fahrzeug natürlich dann ist.
Ich habe euch ja heute hier besucht, weil ihr einen ganz neuen Sitz im Programm habt, der ziemlich anders ist als das meiste, was es sonst gibt. Ihr habt mit dem Anoris T einen Sitz entwickelt, der ein Airbag hat. Also quasi wie im Auto nochmal einen zusätzlichen Airbag drin. Kannst du den kurz beschreiben, den Sitz? Ihr habt ja im ADAC Crash Test mit Bestnote abgeschnitten. Ihr habt 1,5 als Note bekommen. Habt damit gewonnen. Für mich die Frage, warum braucht ein Kindersitz überhaupt einen Airbag? Es gibt ja schon genug im Auto.
Naja, ganz klar, jetzt der Airbag, der im Auto ist, der wird dem Kind nicht viel nützen. Erstens ist die Energie, die in so einem Fahrzeug-Airbag drinnen ist, riesengroß. Man muss sich vorstellen, innerhalb von 15, 20 Millisekunden wird der Airbag mit 200 Liter aufgeblasen, riesengroß. Ich muss sehr, sehr viel Kraft und Energie da reinstecken. Das würde eher dem Kind schaden als nützen. Und auf den hinteren Plätzen gibt es praktisch keine Fahrzeuge mit einem Airbag, der vorne rausgeht. Also wir haben in den exklusivsten Fahrzeugen kommen jetzt die ersten Airbags auch für hinten, die von vorne kommen. Also nicht nur, wir reden nicht von Seitenairbags, sondern von Frontairbags. Aber das würde, also momentan gibt es das nicht. Der Riesenvorteil eines Airbags ist das, dass der Airbag im Prinzip jede Luft sozusagen aus dem System rausnimmt. Und der Airbag, so wie wir ihn gebracht haben, Der füllt jeden Spalt zwischen Knie und Nase, zwischen dem Fangkörpersystem und dem Kind. Das heißt, der Airbag bringt das Kind in die optimale Position, schon bevor Kräfte auf das Kind durch den Unfall wirken, und hält das Kind dann wirklich nicht nur punktuell im Brustbereich oder im Beckenbereich zurück, sondern wirklich von den Knien bis zur Nasenspitze. Und auch die Bewegung des Kopfes zum Körper, die findet nicht statt, und damit senke ich die Belastungswerte für das Kind brutal. Also wir waren damit in der Lage, die Belastungswerte für das Kind um 50%, also auf die Hälfte, herunterzusetzen.
Das ist ziemlich beeindruckend. Du sagst gerade, dass der Airbag jedes Stückchen Luft quasi zwischen Sitz und Kind auflöst. Ist dann das Geheimnis von dem Sitz ganz banal? Sag einfach nur, ihr baut halt ein großes Kissen dazwischen. Ich meine, dass ihr da ganz viel Arbeit reingesteckt habt und
Ingenieursleistung. Ja, man muss sich so vorstellen, ideal wäre, ich setze das Kind in den Sitz, ne, nehme einen Luftsack und blase da mal 6-7 Bar rein, damit das Kind so wirklich optimal angegurtet ist, und fahre dann spazieren. Ich glaube aber, vom Komfort her wird das Kind das nicht akzeptieren.
Ich denke nicht vom Komfort. Ich glaube, es würde einfach nur laut schreien und nicht funktionieren.
Aber im Grunde, aber nichts anderes macht der Airbag nur für wenige Sekunden. Das heißt, er bläst sich innerhalb von 30 Millisekunden auf. Bevor noch, wie gesagt, Kräfte auf das Kind wirken, ist er voll da. Und nach dem Unfall, 2-3 Sekunden nach dem Unfall, geht die Luft wieder raus. Das heißt, das Kind bekommt es gar nicht mit, ne, was hier passiert, und ist aber perfekt geschützt.
Da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen in die Crash-Idee reingehen. Wie lange dauert denn so ein Unfall? Also so ein, vom Gefühl her, wenn man das sieht, wenn man so Bilder von NCAP-Crashs beispielsweise sieht, sieht man das Auto fahren, dann schlägt's ein, dann hebt's ab und alles, und das mit der Zeitlupe wirkt es immer sehr lang. Ja. De facto ist es ja aber alles im genau. Blinzelmodus. Also irgendwie 100 Millisekunden ist, glaube ich, ein Blinzeln. Wie lang dauert denn das alles? Also ihr sagt 30 Sekunden, bis der Airbag voll entfaltet ist. Ab wann ist denn der Unfall gefühlt da? Oder ab wann ist denn der Impact vom Kind, der Aufschlag?
Bis also die ersten Kräfte wirken, sind wir bei 40, 50 Millisekunden für das Kind. Und nach 30 Millisekunden, wie gesagt, ist der Airbag da. Bei circa 100 Millisekunden haben wir das maximale Kraftniveau erreicht auf das Kind, und nach circa 200 Millisekunden ist die Geschichte auch wieder vorbei. Dann ist die ganze, dann ist der Rebound vorbei. Das Kind hat eigentlich keine Kräfte mehr. Also ist nicht wahrnehmbar, so schnell geht das. Man sieht es auch nicht. Das macht Bumm und die Sache ist erledigt. Ja. Aber der Airbag hat natürlich sehr, sehr viel zu tun. Wie gesagt, nach 15 Millisekunden zu entscheiden, muss ich auslösen oder nicht. Dann löst er aus. Nach weiteren 15 Millisekunden voll hier. Und dann natürlich falls noch ein zweiter Kollision ist, Überschlag, so weiter, noch eine gewisse Restkraft zu halten. Und dann geht die Luft raus. Und das muss natürlich alles entsprechend abgestimmt sein.
Jetzt kennen wir bei Airbag-Systemen von Autos, insbesondere bei sehr modernen Autos, die viele Sicherheitssysteme haben, dass das eine riesige Ladung an Sensorik verbaut ist, die ESP-Sensoren, und da wird wahnsinnig viel Daten letztendlich verarbeitet. Ihr habt aber jetzt an dem Sitz, zumindest habe ich ihn vorhin nicht gesehen, ihr habt kein CAN-Bus-Anbindungssystem oder irgendwas dran. Wie löst ihr das? Also wie funktioniert die ganze Geschichte mit dem Airbag?
Naja, die Problematik ist natürlich, dass jeder Fahrzeughersteller auch anders arbeitet. Also selbst wenn wir was abnehmen könnten, wäre es schwierig, da immer zu wissen, welches Fahrzeug ist es gerade. Können wir leider nicht. Also die Protokolle sind natürlich nicht frei verfügbar und man kann es nicht abnehmen.
Schade.
Der Sitz hat Sensoren drinnen, klar. Ja, das heißt, wir wissen, ob ein Kind drinnen ist, ist der Sitz richtig eingebaut. Das sind also mal die Informationen, die wir haben. Und natürlich wissen wir, welches Unfallbild, welche Verzögerung haben wir. Wir haben eine starre Anbindung direkt an das Fahrzeugkarosserie. Das heißt, ich kann natürlich ganz genau messen, was macht die Fahrzeugkarosserie und dann entscheiden, ist die Unfallschwere jetzt gegeben, um den Airbag auszulösen, ja oder nein? Oder handelt es sich um irgendeinen anderen Impuls? Ja. Das heißt, wir haben uns natürlich sehr, sehr, sehr viele Impulse anschauen müssen, tausende von Crash-Tests machen müssen, tausende von Due-Diligence-Tests, das nennt man Tests zum Beispiel, runterschmeißen vom Sitz oder ich fahre über einen Randstein und so weiter, um zu sehen, was sieht der Sitz da? Ja? Wie können wir das interpretieren? Und das ist dann schon die Knochenarbeit, um da zu der Entscheidung zu kommen, löse ich den Airbag aus, ja oder nein?
Der Sitz hat eine eigene Batterie, eine eigene Stromversorgung, ist nicht irgendwo angebunden und funktioniert in Anführungszeichen autark.
Ist komplett autark. Es muss das ISOFIX geschlossen sein, also er muss ans Fahrzeug angekoppelt sein, um aktiviert zu werden und dann entscheidet die Elektronik, ist es notwendig, ja oder nein.
Mhm. Und dann geht der Airbag auf. Das ist jetzt ja, du hast schon gesagt, kein großer Airbag. Du hast mir im Vorgespräch irgendwas von 8 Litern erzählt.
Ja, von circa 8 Litern. Das heißt, wir haben da nicht ein Riesenvolumen, das jetzt eine sehr gefährliche Energie beinhaltet, sondern es ist eben überschaubar. Klar, es ist auch kein Honiglecken, wenn der Airbag aufgeht. Es ist natürlich eine gewisse Energie da, die aber keine schweren Verletzungen bei einem Kind oder Erwachsenen, der vielleicht in der Nähe wäre, zu befürchten hätte. Das heißt, es ist eine sanfte Geschichte im Vergleich zu einem Fahrzeug-Airbag noch, ne? Klar. Aber es ist natürlich eine Entfaltung von 15 Millisekunden ist eine kleine Explosion. Ja. Mhm. Damit ist eben die Geschwindigkeit da, die notwendig ist, aber auch die Sanftheit da, um auch bei Kleinkindern hier keine Verletzungen zu verursachen.
Und wahrscheinlich ja trotzdem, wenn die Verletzungen, selbst wenn sie gering sind, sind sie geringer, als wenn ich halt keinen Sitz hätte oder irgendwas.
Ganz klar, also ist auf jeden Fall so ausgelegt, dass er immer einen Vorteil für das Kind bringt. Ja.
Mhm. Der Anova-Sitz wiegt jetzt um die 12 Kilo. Meine Erfahrung mit den Kindersitzen, die wir für unsere Kind haben, ist, dass Kindersitze gefühlt wahnsinnig schwer sind. Kannst du mir sagen, warum Kindersitze so schwer sind und warum ihr mit einem Airbag-Kindersitz bei 12 Kilo eigentlich so stolz drauf seid, dass er gar nicht so schwer ist in euren Augen?
Ja, natürlich ist das ja für Ingenieursleistung drinnen, mit Verteilung von Schwerpunkt, wo komme ich hin und so weiter, wo leite ich die Kräfte ein. Es gibt das eine oder andere Geheimnis, warum wir doch einiges an Gewicht einsparen konnten.
Die teilst du jetzt mit uns?
Das große Geheimnis ist kein Geheimnis, ist natürlich der Airbag, weil wenn ich Kräfte auf das Kind reduzieren kann, sind auch die Kräfte auf den Sitz, auf das Sitzsystem natürlich dann reduziert. Und das heißt, man kann ihn auch richtig auslegen dann und muss nicht mit, sage ich mal, vielleicht übertriebenen Streben dort oder dort dann das Gewicht erhöhen.
Mhm. Im Vorgespräch haben wir auch gehört, du hast jetzt eben auch schon von den Due Diligence Tests gesprochen, also von Dingen, die so nebenher passieren, von denen die eigentlich nichts mit der eigentlichen Aufgabe zu tun haben. Also das Kindersitz, also im Auto sitzen, während der Fahrt dann ein Unfall passiert, das abzubilden. Ihr habt auch 2 Autos gekauft, hast du gesagt, und habt die Tests machen lassen. Was alles und was ist mit diesen Autos am Ende passiert?
Ja, mit den Autos wurden im Prinzip alle Fahrbahnverhältnisse abgefahren, abgetestet, die man sich nur vorstellen kann. Also wirklich Kopfsteinpflaster, Schotterstraße, Schlaglöcher, Pisten, die wir im Dschungel vielleicht vorfinden, überfahren von Randsteinen, alles Dinge, die man eigentlich nicht machen sollte, die aber doch im täglichen Leben doch mal passieren könnten. Und wo man sagt, naja, lustig ist es nicht fürs Kind und für die Fahrgastinsassen, aber trotzdem sollte bei so einem Missglück, sage ich da, Missgeschick der Airbag nicht auslösen. Das wäre nicht richtig. Ne?
Okay. Jetzt ist der Sitz der Anova-Sitz ja nicht wirklich billig. Das muss man, glaube ich, offen zugestehen. Wir sind bei 757 Euro für den Sitz. Was ich aber beeindruckend finde, ist tatsächlich das Thema, wie lange er hält. Also von welcher Körpergröße?
Man kann also von 76 bis 115 Zentimeter verwenden. Das entspricht etwa Kindern von 15 Monaten bis 6 Jahren. Ja? Also nur von der Bandbreite her, also sage ich mal circa fünf Jahre kann man den Sitz dann auch verwenden und er deckt dadurch wirklich eine sehr, sehr lange Zeit ab. Ja? Und was ganz, ganz wichtig ist, und das sollte man nicht übersehen, ist diese Geschichte, dass man halt in die nächste Kategorie wirklich dadurch sehr, sehr spät wechseln kann. Wir haben schon vorher gesagt, wie ungünstig es ist, zu früh in eine nächste Kategorie zu wechseln. Und die nächste Kategorie ist eben der Boostersitz, wo ich mit dem Fahrzeuggurt mein Kind sichern sollte. Und wenn man sich einen 3-4-Jährigen anschaut, wie quicklebendig diese Kinder sind und wo die gerne überall hinwollen, dann kann man sich vorstellen, dass der Fahrzeuggurt vielleicht nicht die ideale Sicherung ist, sondern dass da ein Kindersitz, der das Kind schon noch richtig positioniert, in Zaum hält, doch die Freiheit gibt, dass er sich bewegen kann, aber immer in der richtigen Art gesichert ist, schon sehr, sehr vorteilhaft ist. Und da sehen wir auch in der Statistik, dass wir die größten Probleme haben, genau in dem Alter, bis 6 Jahre. Und das deckt der Sitz mit ab. Das heißt, ich muss erst dann mit 6 Jahren in die nächste Kategorie wechseln, wo ich dem Kind schon beibringen kann, halbwegs still im Fahrzeug zu sitzen, wo sie das auch verstehen von der Sicherheit her.
Und dann noch die Frage, das System hat eine Batterie, das heißt, die hält wahrscheinlich auch nicht ewig. Ich habe keine externe Stromversorgung. Wie lange hält so eine Batterie im Sitz?
Ja, das ist natürlich sehr stark abhängig, wie oft verwende ich den Kindersitz. Wir haben sie so ausgelegt, dass man zumindest einmal ein Kind auf jeden Fall durchbringen könnte. Natürlich, wenn ich da jeden Tag längere Strecken fahre, den Sitz länger in Betrieb habe, muss ich es wahrscheinlich schon vorher mal wechseln. Hm? Ist aber keine große Sache. Ist hinten unten am Sitz ein Batteriefach, das mit einem Münzstück zu öffnen ist und 2 Batterien auszutauschen sind, einzulegen sind. Dann fährt der Sitz neu hoch, gibt mir das Zeichen, alles ist grün, alles wieder okay und ich kann den Sitz wieder verwenden. Ich werde auch zeitgerecht darauf aufmerksam gemacht, das heißt, ich bekomme die Warnung bei 30% Batteriekapazität, da kann ich noch wirklich lange damit fahren und bei 10% dann sagt er dann, jetzt ist aber wirklich Zeit, kümmere dich, bitte leg die neuen Batterien ein.
Mhm. Und dann noch zu der Steuerung selbst, würde mich interessieren, da ist ein Steuergerät drin, wie wir es wahrscheinlich aus dem Automotive-Bereich kennen. Das heißt, das misst laufend. Wie viele Messungen sind das denn und nach welchen Kriterien?
Wir reden von circa 1000 pro Sekunde. Das heißt, ich schaue wirklich 1000 Mal pro Sekunde. Sonst wäre ich nicht so schnell. Klar, muss jetzt schauen, oft genug.
Ja.
Ja, ist jetzt Fall oder nicht, dass ich auslesen muss. Sind diese Eventualitäten alle gegeben? Nicht? Habe ich die Verzögerung? Ist kein Missuse und so weiter? Also all diese Fälle, die wir da eingebaut haben in das Ding, werden geprüft und dann entscheidet er, ja, jetzt ist es aber wirklich so, und dann löst er aus. Also das ist natürlich auch eine Frage der Zeit gewesen, wann wir bezahlbare Prozessoren bekommen, die diese Rechenleistung haben.
Ja. Ich finde es spannend, weil das ja auch die Frage stellt, gibt es Lieferschwierigkeiten für einen Sitz wegen Chipkrise und Chipmangel?
Na klar, gibt es sehr große Herausforderungen in Zeiten wie diesen. Ne? Und ich denke, wir haben logistisch das relativ gut gelöst. Sicher ein gewisses Risiko, das wir eingehen mussten, aber wir haben es logistisch wirklich gut gelöst, entsprechend vorgeplant. Mhm. Und sind lieferfähig mit diesem Sitz.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft sehen, du hast vorhin gesagt, das ist eine Halbierung bei vielen relevanten Werten, die ihr erreichen konnte, was den Einfluss aufs Kind, auf den Impact letztendlich angeht. Was glaubst du, wie lange dauert es, bis es Schule macht, bis der Airbag im Sitz normal ist und nicht mehr bei euch dieser eine Sitz, den es gerade aktuell am Markt gibt?
Naja, es steckt schon sehr viel Know-how da drinnen und natürlich muss man schon sagen, so einfach ist es nicht. Das wird Jahre dauern, ja, bis man da Systeme findet, die auch für andere Konzepte funktionieren. Es ist ja nicht nur der Airbag, den ich da irgendwo einbaue in einen Kindersitz, sondern es ist ja der ganze Sitz, der zu dem Airbag passen muss. Mhm. Und da ist man ja der Fangkörper oder das System des Fangkörpers natürlich prädestiniert, einen Airbag aufzunehmen. Und der Cybex ist einer der Hersteller, die also den Fangkörper salonfähig gemacht haben und ihn auch weiter kultiviert haben und nach wie vor im Angebot haben, auch für andere Sitze. Wir hatten natürlich die Basis und die fehlt natürlich vielen anderen Herstellern zur Aufnahme des Airbags. Und dadurch wird es halt nicht so schnell gehen bei anderen Herstellern. Wir werden natürlich die Technologie weiterverfolgen, keine Frage.
Aber ich höre schon raus, du glaubst, dass die anderen nicht drum rumkommen werden, um da mit euch mitziehen zu können.
Diesen Sprung zu erreichen, dazu hat's, also ich bin lange, lange in dem Business drinnen, also über Jahrzehnte nun, und so einen Sprung hat's noch nie gegeben. Also so einen Sprung zu machen in den Belastungswerten nach unten ist schon eine einmalige Geschichte und die werden wir die nächsten 30, 40 Jahre auch nicht sehen.
Ja. Ja, vielen Dank, Franz, für all die Infos, für all die Tipps und Hinweise, die auch euch da draußen wahrscheinlich helfen werden, euer Kind besser und sicherer im Auto zu transportieren. Falls ihr euch mehr mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen wollt, wir veranstalten bei Automotor und Sport einen ganzen Kongress zu dem Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit. Der findet statt am 22.09. und mit dabei werden Größen sein wie Renault-Chef Luca De Meo, VW-Chef Oliver Blume, der Entwicklungschef von Mercedes Markus Schäfer und auch beispielsweise Rennfahrer Sebastian Vettel. Wenn ihr das jetzt nicht verpassen wollt, dann meldet euch einfach an auf ams-kongress.de. Da ist das Anmeldeformular und dann könnt ihr online einfach dabei sein, wenn am 22. September Sebastian Vettel und Konsorten am Start sind und zum Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Mobilität sprechen. Von uns hört ihr wieder in 2 Wochen am Freitag. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Mein Name ist Luca Leicht. Das war Auto, Motor und Sport erklärt und ich sage bis zum nächsten Mal.